Wie läuft's? Ja, also wir sind ein bisschen entspannter, weil das zweite Mal.
Lacht sich nicht verhangen, aber soll
Genau.
jetzt noch kommen.
Das Paar ist noch, arbeitet noch zusammen.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Silvia und Bernd Schumacher, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Also bei euch konkret in der Galerie, aber ich glaube, das ist eine zweite Heimatstätte für euch auch teilweise geworden. Da gibt es
Ja.
offensichtlich enge
Ja, genau.
Verbindungen mit dem Christian Gsell. Ich habe euch eingeladen, weil es einfach so interessant ist. Ich habe euch ja beobachtet die letzten, keine Ahnung, 15 Jahre, oder seit ich begonnen habe, Tango zu tanzen. Erstens, ich kenne euch sehr früh schon als Paar. Es gab nichts anderes, also aus meiner Sicht zumindest. Und zweitens, seid ihr nur beim Tango tanzen nicht geblieben, sondern seid es auch Veranstalter, ihr unterrichtet, ihr wart in Buenos Aires. Also ich glaube, wir haben genug Themen, um die es zu sprechen gibt. Meine erste Frage ist eh gleich, weil das weiß ich nämlich tatsächlich nicht. War zuerst individuell der Tango da und dann kam die Beziehung oder habt ihr in der Beziehung entdeckt, so, wir probieren das mal, was immer das ist, wir machen Tango Argentino?
Zuerst mal danke, Heinz, für die Einladung. Wir sind sehr froh, da zu sein. Und ja, also der Tango, na, wir sind schon seit Ewigkeiten zusammen. Wir haben Familie, wir haben drei Kinder und waren da halt anfänglich immer so, unsere Freizeit hat sich halt immer so gestaltet, dass halt einer bei den Kindern war und der andere war halt entweder Mountainbiken oder der andere Pilates. Das heißt, wir mussten uns irgendwie unsere Freizeit da ein bisschen aufsplitten. Und wie der Jüngste dann so ein bisschen aus dem Gröbsten draußen war, haben wir gesagt, irgendwie wollen wir als Paar auch zusammen Freizeit verbringen. Und da war aber noch nicht so konkret, haben uns schon ein bisschen so fürs Tanzen generell interessiert, haben ein bisschen was probiert, so Standard und so. Es hat nicht so gut gepasst zu uns und auch beim Salsa konnte man auch nicht so landen. Also wir waren schon ein bisschen auf der Suche und dann haben wir eine Arte-Dokumentation gesehen und in der Dokumentation haben sie irgendwie so Paare interviewt über den Tango und auch ihren Werdegang da so als Tango-Tänzer und das hat uns irgendwie fasziniert. Und zufällig ist, glaube ich, wirklich kurz danach so ein Flyer ins Haus gekommen von einer Werbung, dass es bei uns ganz in der Nähe, wir sind ja aus Guntramsdorf, das war dann in Treiskirchen in der Volkshochschule, dass Tango Argentino angeboten wird. Und da waren wir gleich ganz aufgeregt und haben uns gedacht, okay, das klingt jetzt super und es ist in der Nähe und wir können das mit Leichtigkeit machen und wir schauen uns das mal an. Und das haben wir dann auch gemacht und das war damals beim Sergio Cattaneo. Grüße gehen raus an den lieben Sergio. Und der hat da unterrichtet und
Also es war von Anfang an ein richtiger Tango-Unterricht
ja.
und nicht ein Tanzschul-Tango,
Nein,
Argentino-Tango-Unterricht,
es war.
wo man halt Sequenzen lernt und die haben abgearbeitet zu werden.
Nein, es war so richtig wie halt der Tango Argentino, so bis zu Beginn, so ein Beginner-Workshop. Und vor allem mit Sergio war das halt toll, weil er halt so authentisch war. Er hat halt wirklich so die ganze Kultur uns näher gebracht. Wir sind nachher immer mit es war so eine nette Gruppe zum Heurigen gegangen und da hat man viel gequatscht über Buenos Aires, über Argentinien und ja, irgendwie waren wir dann so gern zusammen alle, diese ganze Gruppe und es gibt jetzt noch wirklich Freundschaften auch aus dieser Zeit und so waren die Anfänge und so sind wir dann irgendwie als Paar was auch wahrscheinlich wirklich toll ist, dass es uns gleichermaßen stark begeistert hat. Weil das ist ein bisschen schwierig oft bei einem Paar, dass es einen so, dass so beide gleich erwischt irgendwie. Das könnte sein, also ich war schon gern mit Mountainbiken, aber nie so gern, wie Bernd das gemacht hat oder so, dass man sagt, okay, machst du aber ihm zuliebe. Aber das war so, wo wir beide gesagt haben, und vor allem, wir haben beide wirklich angefangen damit. Also es war nicht so, dass einer schon was konnte und der andere hat es so hinterher gehinkt, sondern es war wirklich zusammen und ja, und irgendwie hat es uns total gecatcht, oder?
Ja, die treibende Kraft hast natürlich du, das zu beginnen.
Echt?
Ja, aber ja, muss schon sagen, diese Authentizität, die der Sergio da reingebracht hat, das hat mir auch gut gefallen, weil wir haben zuvor Salsa gemacht und das war alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten so ein bisschen eine Affinität zu Südamerika, Lateinamerika und ja, also der Tango ist da richtig, richtig gut in unser Leben gekommen, zu einem guten Moment, wo wir auch dann die Zeit hatten, das gemeinsam zu tun. Und ja, nach einiger Zeit wollten wir natürlich mehr und sind neugierig geworden, was es sonst noch gibt. Und so nach 2 Jahren oder so, die wir in Dreiskirchen verbracht haben, haben wir begonnen, nach Wien zu fahren und uns da umzuschauen, was es gibt. Und ja, das waren halt die Anfänge und der Werdegang und die Neugierde und was halt alles dann so dazukommt, dass man einen Hunger auf den Tango entwickelt.
Wenn man jetzt den Tango in einer Beziehung macht, hat das unterschiedliche Auswirkungen. Mhm. Gab es niemals bei euch Krisen, Eifersuchtsanfälle? Immerhin, das ist ja ein Tanz, wo man sehr in der Privatsphäre einer anderen Person ist. Und am Anfang, wo man vielleicht das noch nicht so als normal hinnimmt und empfindet, das ist halt so bei einem Tanda, mit der Cortina soll es auch üblicherweise dann auch wieder mit dieser Intimität zu Ende sein. Aber war das auch mal kritisch? Beziehungsweise vielleicht auch beim Lernen selber, jemand ist gescheiter als der Partner und man kann sich gegenseitig die Fehler nicht sagen. Oder war es bei euch immer Sonnenschein und Glück und Frieden?
Was die Eifersucht angeht, muss ich zugeben, dass ich da immer der impulsivere Part war. Bernd ist da wesentlich entspannter. Was vielleicht wirklich neu ist, ist, ich meine, als Follower wird man ja irgendwie aufgefordert und das ist irgendwie eine passive Reaktion kann man jetzt nicht sagen, aber es ist etwas, wo man nicht aktiv sich jetzt einen Partner so jetzt schon seit, ich weiß nicht, einiger Zeit dann aussucht und versucht da jetzt einen KBC oder so aufzunehmen. Also dieses bewusst, wenn der Partner bewusst eine andere Partnerin aussucht, ist vielleicht schon ein bisschen ungewohnt am Anfang. Also ganz am Anfang weiß ich gar nicht jetzt, so die erste Zeit, weil ich finde, da waren wir so konzentriert in unseren Dingen, die konzentriert in unseren Körper, in unsere Technik, in unsere, dass wir das da anfänglich, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen haben. Auch wenn wir jetzt mit Partnern, mit anderen getanzt haben, waren wir da so mehr konzentriert, also ich für mich, dass ich das, dieses, ja,
ausgeblendet
habe, genau, dass ich da wirklich so auf meine Achse geschaut habe und auf meinen Abdruck und was auch immer.
Und später dann?
Und später dann, wenn der Körper das dann schon irgendwo in seinem Knochengedächtnis da hat und man sich dann wirklich auf den Partner konzentrieren kann, es war dann eigentlich immer, also für mich war es eigentlich dann immer sehr angenehm und ich meine, wir sprechen dann schon darüber, wenn irgendwas jetzt irgendwie uns vielleicht ein bisschen irritiert. Das finde ich schon ganz wichtig, weil es ist natürlich schon, wenn man schon so eine lange Beziehung hat und damit so etwas beginnt und man kennt das ja aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und die sagen, was und wie und ihr tanzt da jetzt die ganze Zeit mit anderen und das ist so ein enger Körperkontakt und also die stellen sich halt dann auch wieder ganz was anderes vor, als es ja dann auch eigentlich ist, also man ist ja dann wirklich oft versunken in der Musik oder ich weiß nicht, also irgendwie taucht man da so ein und ja, also ich weiß nicht, wie siehst du das?
Es ist schon ein Eindringen, also Entschuldigung, jetzt hat Bernd gefragt worden, aber es ist schon ein Eindringen in die Intimsphäre, und wenn du dann in der Cortina-Pause den Herzschlag dieser anderen Person auch noch spürst, dass der jetzt höher wurde, also erlebt man ja öfter, dann könnte das schon ein Anlass sein, um jetzt zu sagen, also wirst du das wieder zurückkommen zu mir?
Also war für mich, muss ich ehrlich sagen, und es ist bis heute nicht so ein großes Thema. Ich finde, man ist noch immer sehr, sehr beschäftigt mit sich selbst, um jetzt diese Dinge, die du zuerst schon beschrieben hast, da richtig zu machen, jetzt seinem Tanzpartner ein gutes Gefühl zu geben, selber ein gutes Gefühl zu haben, sich aufeinander einzustellen. Manchmal gelingt es und man schafft eine großartige Energie, die toll ist, aber man arbeitet ja auch daran. Es ist viel, was man investiert, und es ist toll, wenn man das zurückbekommt. Manchmal ist es das nicht, manchmal schon. Und ja, ich finde, es ist gar nicht so ein sinnliches Erlebnis oder ein man weiß ja oft auch gar nicht, jetzt wenn man auf so ein Festival ist und da 3 Tage tanzt, am nächsten Tag weißt du ja oft gar nicht mehr, mit wem du jetzt getanzt hast. Oder beim nächsten Festival, wenn du den wieder triffst, du hast keine Ahnung mehr, haben wir schon oder haben wir nicht. Oder, also es ist der Moment, es ist ganz viel die Musik, es ist, ja, der, also für mich ist es dann mit dem Ende des letzten Tangos ist es das gewesen. Ja. Also es ist für mich die Musik und wie man zusammen die Musik interpretiert.
Kann man da was rausgreifen, was besonders faszinierend am Tango Argentino tanzen ist für dich? Was wirklich so die Kulmination ist, warum man es dann auch macht und dabei bleibt?
Naja, es ist schon es ist schon ein Universum, das sich einem da öffnet, und je länger man es tut und je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr erkennt man, wie wenig man eigentlich davon versteht, und es ist ein ewiges Lernen und ein ewiges Erforschen und Suchen und Verbessern und ja, es ist das Interessante, ist, wie wenig man auch erzwingen kann von sich selbst, dass es diese Momente gibt, wo man denkt, heute geht alles und es funktioniert alles, und im nächsten Moment oder am nächsten Tag kriegt man irgendwie die Energie nicht auf den Boden und weiß nicht, wo man sie hernehmen kann, obwohl man theoretisch wüsste, was zu tun ist. Und diese ganzen Verkettungen, das ist das Faszinierende, das ist manchmal frustrierend, manchmal ist es eine Euphorie. Und diese Gemengelage macht das Ganze so unendlich interessant und spannend und ja, unerschöpflich. Und ja, durch diese verschiedenen Partner, mit denen du tanzt, ja, es ist immer wieder eine neue Situation und auch toll, wieder zum eigenen Partner, zum vertrauten Partner zurückzukommen, ist genauso großartig. Ja, also es hat von allem etwas, und es geht irgendwie das Material nicht aus, mit dem man sich beschäftigen könnte. Man lernt über die Musik, man lernt über den eigenen Körper, über die Reaktionen des anderen, man macht ja, Workshops, man ist inspiriert von den Tänzern, die man sieht, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man nur sitzt und zuschaut, dann gibt es halt schon auch die Tänzer, wo man sagt, boah, toll, großartig, oder die Maestros, die man sieht, also das finde ich, ist eben das, was einem dann oder mich dann beim Tango hält, dass es diesen Stillstand nicht gibt oder nicht geben sollte, finde ich.
Wie ist es bei dir, was ist für dich das Faszinierendste, wenn du das priorisieren könntest?
Das ist gar nicht leicht. Für mich ist der Tango fast ein bisschen wie so eine Naturgewalt, die einen da irgendwo ergreift oder so, oder wie so eine eigene Energie, er ist gar nicht so greifbar jetzt, finde ich. Es ist manchmal so, dass man da so ganz intensiv manchmal davon ergriffen ist und manchmal dann wieder ebbt das, könnte das wieder ein bisschen so abebben. Ich finde, das ist nie so gleichförmig. Also es ist irgendwie ein großes Abenteuer für mich, also eine spannende Welt, so wie du schon gesagt hast, so ein eigenes Universum. Und ja, ist halt in unserem Leben mittlerweile so allgegenwärtig, hat sich da aber von selbst auch irgendwie so, als hätte es eine eigene Kraft oder so, sich da durchgearbeitet, weil wir hatten das gar nie so vor eigentlich, dass es so einen großen Part in unserem Leben übernehmen, dass der Tango so einen großen Part übernehmen sollte, könnte. Oder ja, also das war alles irgendwie, ist uns das so zuteil geworden. Und für uns, glaube ich, ist schon auch die Musik das, was uns schon sehr berührt. Also das ist es schon. Ich glaube, es ist die Musik und schon die Art der Bewegung. Also das. Und für mich ist es halt wirklich so, wenn ich mir die Tanzschuhe anziehe, dann beam ich mich komplett aus dem Alltag weg. Also dann so am Floor oder so, am Tango-Floor ist es dann halt so richtiges Wegsein aus all den Alltagsgedanken, aus dieser Alltagsspirale. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielen so geht irgendwie. Und ich glaube, das ist das, was dieses Magische am Tango auch ist irgendwie, dass man ein paar Stunden so wirklich in einer anderen Welt ein bisschen abtauchen kann. Oder andererseits entwickelt man natürlich Beziehungen, Freundschaften und vieles fühlt sich dann schon wieder fast nach Tango-Familie an. Ich sehe meine Beziehungen zu den Menschen im Tango fast mehr so wie Tango-Family irgendwie. Und auch die Menschen gehören dazu für mich ganz, ganz stark. Also schon auch.
Aber es gibt unterschiedliche Menschen.
Ja.
Man hat wahrscheinlich seine Vorlieben.
So wie überall.
So wie überall, ja.
Mit welcher Art von Mensch oder Tango-Tänzer wollt ihr eigentlich nicht so wahnsinnig gern tanzen? Kann man das irgendwie festmachen an etwas? Weil in einer Milonga, man tanzt jetzt nicht wirklich mit allen. Also die große, glückliche und alles gleich machende Tango-Familie ist es ja auch nicht. Aber konkret in eurem Fall, ihr seid sehr fortgeschritten, ihr unterrichtet ja auch sogar darüber beim Aufsprechen. Aber gibt es da Typen, wo ihr sagt, na, also da so, wenn jemand so ist, dann sicherlich nicht, dann interessiert mich das gar nicht.
Also so prinzipiell sehe ich das für mich jetzt nicht. Es ist eher so, glaube ich, so zwischenmenschliche Signale, wenn ich sehe, okay, der Mensch wirkt, also der andere Tänzer wirkt jetzt nicht so interessiert oder halt auch nicht, öffnet sich da nicht oder dann ist es eher das, ich würde das jetzt gar nicht so vom Level her irgendwie sehen oder so, weil ich denke mal, also ich glaube, es ist irgendwie wichtig, dass man sich miteinander halt irgendwie auch so wohlfühlt. Aber es gibt dann, glaube ich, halt auch Tänzer, die tanzen halt dann vielleicht auch eher so in ihrem Bekanntenkreis oder eher so, es gibt halt dann so Gruppen, die einander nicht so viel berühren vielleicht, was vielleicht ein bisschen schade ist, man sollte das vielleicht doch mehr durchmischen, ist aber halt vielleicht auch oft, weil ja jeder so bei einer Milonga dann auch so sein Eckerl und Winkel hat, wo man sich da so zusammenrottet, also manchmal wäre es vielleicht auch ganz gut, so die Räume so ein bisschen so umzugestalten oder ein bisschen aufzubrechen oder ich weiß es nicht, also aber so prinzipiell könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich mit irgendjemandem lieber oder weniger gern tanze. Es gibt halt Tänzer, die einem halt schon sehr vertraut auch sind, wo man dann weiß, okay, das klappt halt total gut, weil man das halt einfach auch schon jahrelang miteinander macht. Da hat man halt schon großen Spaß dann miteinander. Aber andererseits so Festivals, da weiß man, wenn man da hinfährt, man ist für alle offen. Also da weiß man nicht, oder ich weiß es nicht, oder sehe es dann nicht bei dieser Fülle an Menschen, wer hat jetzt welches Level und wer tanzt wie. Das ist einfach so, sich darauf einlassen und sagen, okay, jetzt schauen wir mal. Und es gibt dann tolle Überraschungen und manchmal halt dann was, was halt, ja, ganz nett ist, aber halt dann, ja.
Aber erkennt man eigentlich, wenn man woanders ist, auf einer Melange in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land, erkennt man da relativ rasch so die Community, die in eigentlich eine private Melange veranstaltet im Rahmen der öffentlichen Melange.
Ja,
in Wien weiß man das ja, ja. Gibt es das, aber
doch, kriegt man sieht das Gefühl man dort sofort auch. Mit. Ja. Ja, sieht man schon auch. Also oft.
Also in Wien sehe ich's weniger, aber es gibt schon die großen Festivals, so du siehst die Gruppen, diese Cliquen, die da zusammen sind und sich mehr oder weniger dann abschotten vor dem Rest der Teilnehmer oder wo du siehst, die tanzen jeden Abend, die sind 10, 12, 15 Leute. Und
du brauchst gleich hinschauen, das ist sinnlos.
Ja, aber das ist halt so, die wollen das so haben, die sollen das so machen. Das ist okay.
In Wien siehst du das weniger?
In Wien sehe ich es also nicht so stark, wie man es auf manchen großen Festivals wirklich sieht. Aber
sprechen wir die normalen Milongas, also die immer stattfinden,
ja, nicht Festivals. Also in Wien, ja natürlich, gut, das sind kleine Milongas, da treffen sich oft Freunde, wo man schon vorher die Leute sieht und kennt und sagt, okay, mit dem und dem und dem möchte ich gern tanzen. Na, dann hast du 4, 5 Tandas mit den Leuten, mit denen du wirklich tanzen willst, da ist schon viel von so einer Milonga. Ja. Und dann plauderst mit dem einen oder anderen und das nimmt halt einen großen, doch die Zeit, ein Großteil der Zeit, also eine Milonga dauert oft in Anspruch, dass man einfach mit seinen Freunden oder Bekannten tanzt, die man unter Umständen schon länger nicht gesehen hat. Das muss jetzt nicht
ich glaube, man verabredet sich ja auch oft so.
Ja, viele
so
verabreden sich auch, natürlich.
WhatsApp-Gruppen ja, oder so, ja, dass man...
Ja, die sagen, hey, gehen wir auf die Milonga.
Entsteht vielleicht auch dadurch ein bisschen, dass man dann so zusammen sitzt und vielleicht denken sich dann andere, okay, ja, die sind da irgendwo so, aber das ist oft so, ja, wie man sie vielleicht dann, statt man sich beim Heurigen trifft oder geht man dann Tango tanzen miteinander, tanzt ein bisschen, tratscht ganz viel wahrscheinlich und vielleicht bleibt dann der Eindruck zurück, dass das irgendwo so abgeschottete
Gruppen Ich glaube, dass das nicht spezifisch beim jetzt so ein Tango-Thema ist. Das ist wahrscheinlich in jeder großen Firma in der Kantine, gibt es die Klicken, die immer beisammen sind.
Also in der und Schule bekommen.
Schule, oder
in der
genau, Schule. Ja,
das ist
so
wahrscheinlich überall, wo so gesellschaftliche Dynamiken sind, ist das ein Teil davon, glaube ich. Also wäre es schön beim Tango, wenn man mehr drauf schauen würde, dass sich das durchmischt. Also wir versuchen es ja mit unserer Milonga so viel Klicken oder Bereiche oder Leute anzusprechen, dass das eben passiert. Es ist,
da kann man das Veranstalter darauf irgendwie Einfluss nehmen.
Wir versuchen es.
Wie? Was machen wir da?
Ja, wir laden zum Beispiel für unsere Workshops, die vor der Milonga stattfinden, die unterschiedlichen Lehrer ein. Also wir haben nicht ein Lehrerpaar, das unterrichtet, sondern wir laden die unterschiedlichsten Lehrer ein und hoffen dadurch natürlich auch, dass die von ihrer Community, von ihren Schülern wen mitbringen und dass sich das eben wirklich durchmischt, dass das halt ein Ort ist, wo viel Unterschiedliches stattfinden kann, wo die Leute wissen, ja, da gibt es immer was Neues, immer was anderes.
Auch mit jedem wechselnden DJ kommen ja auch immer die Fan Gemeinde um ihn herum kommt ja dann noch mit. Also wir denken halt...
Dann hat man oft die Kombi, von dem Lehrer und dem DJ, da kommen denen seine Anhängerschaften und da kommen die Jünger von dem. Und das wird dann eine Mischung. Es ist oft super interessant und funktioniert großartig. Ja, manchmal weniger, manchmal besser. Also natürlich viel Organisationsaufwand, aber...
Und auch diese Cambio-Tanda... die wir manchmal machen, ich weiß nicht, ob dir die was sagt.
Ich kenne das Thema.
Genau, wo wir halt eine Tanda haben, wo wir dann alle 30 Sekunden Reihe umwechseln in der Tanda, soll eigentlich auch dazu sein, dass auch Touristen, die da sind, Leute, die nicht so zum Tanzen kommen oder man, ja, dass die das Eis bricht. Und manchmal gelingt das ganz gut, weil einige sagen dann, boah, das habe ich jetzt gar nicht, hätte ich mir gar nicht erwartet mit dem oder der, das fühlt sich total toll an. Und man kann sich nachher dann doch noch mit einem Cabeceo dann finden, auch nach dieser Tanda. Das geht ein bisschen schneller und leichter, weil man vielleicht das Eis bricht. Wir machen es nicht immer, weil wir schauen uns dann die Atmosphäre an. Wir wollen nicht immer den Tanzfluss so unterbrechen, wenn eh alles irgendwie passt, aber eigentlich mögen das alle recht gern.
Nicht alle. Manche, die hassen es und manche. Ja, und,
aber die wissen schon,
da mache ich mich.
Die machen sich dann
oder mit Leuten tanzen, mit denen ich eigentlich gar nicht tanzen will.
Ja, genau.
Aber es ist so ganz kurz eben nur so, dass das für alle eigentlich ganz, ganz leicht, glaube ich, auch, ja. Ja, machbar ist. Und man kann natürlich schon wirklich jemanden entdecken, den man so gar nicht so entdeckt hätte jetzt. Also das ist auch die Chance dabei.
Mhm. Kann in die andere Richtung eigentlich auch gehen. Mhm. Du entdeckst jemanden, wo du denkst, lieber Gott, lass diese Viertelstunde bald vorbei sein.
Ja. Nein, es steht ja keine Viertelstunde. Bei dieser Cambio Tanda sind es also de facto 30 Sekunden.
Ja. 30 Sekunden, ja. Also das wir schauen, dass wir immer...
Dass man drei, viermal in einem Stück wechselt und da kann man schon einen Eindruck gewinnen. Und wenn es ganz, ganz grottig ist, dann ist es auch gleich vorbei. Das
fies. Also ihr macht ja wirklich sehr viel und seid einer der wenigen Paare, die den Tango so vielseitig auskosten. Wie hat es eigentlich begonnen? Was war denn da ganz am Anfang? Also wenn ich euch aufziehen darf, und vielleicht ist es unverständlich, ihr unterrichtet, ihr organisiert eine Milonga in Wien, die Milonga Zentral jetzt seit einem Jahr circa. Ihr organisiert auch ein kleines Festival, was überhaupt das für mich das Ärgste ist, das höchste Gefühle, was Organisationsfähigkeit betrifft. Ja. Weiß nicht, was ihr sonst noch macht, aber was war denn da ganz am Anfang und wie kam es eigentlich zu dem Entschluss, quasi den Tango noch mehr auszukosten, nämlich auch organisatorisch und didaktisch.
Also es waren nie Entschlüsse eigentlich. Gell?
Das ist im Wesentlichen ist es immer auf uns zugekommen und
das, wie wir so zum Veranstalten gekommen sind, hat so begonnen, dass wir eigentlich ganz privat in Valencia waren und gar nicht Tango tanzen gehen wollten, aber sicherheitshalber hat man natürlich immer die Schuhe mit, man weiß ja dann doch nie. Und so war es dann auch, dass wir gesagt haben, okay, da ist eine Milonga ganz in der Nähe von unserem Hotel, schauen wir nur hin. Eigentlich wollten wir nur Sightseeing machen, waren dann aber diesen Abend dort und haben Alexander Sosa kennengelernt. Und ja, waren dann mit diesen ganzen Spaniern von dort nachher noch in einer Bar und haben uns alle gut verstanden. Und er hat dann eigentlich gefragt, er ist an sich aus Kolumbien, war dort eingeladen, um Workshops zu geben und zu unterrichten und ist jedes Jahr Finalist beim Mundial, also schon ein toller Tänzer, ist uns dort gleich ins Auge gestochen. Und er hat gesagt, er würde so wahnsinnig gern nach Österreich kommen und er war da noch nie und ja, und dann haben wir irgendwie aber nicht mehr so drüber geredet und uns auch nicht festgelegt. Und irgendwann dann hat er geschrieben, er ist jetzt in München, ob er jetzt nicht kommen kann, so in, weiß ich nicht,
übermorgen.
Zwei Wochen
ja, so mehr oder weniger. Übermorgen, ja.
Genau. Und wir haben gesagt, na, warum, was machen wir da, wir können das nicht, wir haben das noch nie gemacht. Und dann hat er gesagt, na, und das geht schon, und machen wir das, und ich helfe euch da und sage euch das und gebe euch Material von meinen Fotos und die Workshop-Topics. Und so hat das begonnen eigentlich. Also
hat er mal begonnen, einen kleinen Workshop.
Das war der Anfang, das war wirklich so ein Weekend mit Workshops, mit Alexander. Aber das heißt dann, der wohnt halt auch tatsächlich bei einem und da ist man halt hat ist nicht gern die Krapfen gegessen, das war damals, glaube ich, weiß ich nicht so. Und man ist halt da wirklich für alles dann zuständig für also für den ganzen Ablauf des Tages, dass er irgendwie rechtzeitig nach Wien reinkommt, dass er Ja, dass man die Leute dann zusammenbringt für den Workshop, wir wussten gar nicht, wie wir an die Räumlichkeiten rankommen. Also es war für uns irgendwie wirklich Learning by Doing. Und dann,
es wurde recht gut angenommen, also die waren gar nicht so schlecht gebucht.
Und sobald man einmal irgendwie was veranstaltet hat, werden alle anderen dann irgendwie auf einen aufmerksam. Und dann,
in der internationalen Szene.
Ja, genau.
Ja, das wird schon wahrgenommen, wenn man da einmal aufpoppt als Veranstalter.
Zenit angesprochen, genau. Also das war noch während Alexander, der war da noch gar nicht, glaube ich, vorbei. Hat Sercan eben gefragt, sie würden auch gern kommen. Sag ich, du, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Und also die werden dann schon aufmerksam auf einen und so hat das irgendwie dann begonnen. Und ja, und wir lassen uns dann halt immer auch hinreißen.
Es ist ein bisschen das Unvermögen, Nein zu sagen. Sondern eher so, ja, schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal.
Und ja, dann wächst es sich halt aus. Ne? Die nächsten waren dann, also wir haben schon Workshops gemacht bei Sercan und Zenit. Ich glaube, das war in Brno. Mhm. Und da haben sie uns dann konkret angesprochen, weil sie dann wussten, wir sind aus Wien und wollen natürlich auch in Wien unterrichten. Und dann auch wieder so, wir schreiben uns einmal, was sie sich vorstellen, was wir uns vorstellen oder was wir leisten können. Und dann war das eigentlich so das erste Professional Couple, das wir eingeladen haben. Ja.
Ja, und dann braucht man halt eine größere Location, weil die dann schon mehr Leute anziehen. Und dann denkt man sich, so ist das dann. Da denkt man sich, das ist vielleicht dann, schauen wir mal, vielleicht geht es in einem größeren Raum. Das war dann das Möbeldepot eben.
Da haben wir begonnen, Milongas zu organisieren, weil wir dann gesehen haben, dass eigentlich die meisten Milonga-Betreiber nicht unbedingt ein Interesse daran haben, dass sie Maestro-Couples dann auf ihrer Milonga tanzen lassen. Ja, das schon, aber nichts dazu beitragen wollen. Ja. Also haben wir gesehen, wie schwierig das ist. Entweder wollen sie dich gar nicht mit deinen Maestro-Couples auf der Milonga haben, weil Performance gehört natürlich dazu, wenn du jetzt die Profis da hast. Und ja, da sind wir bei einigen eher auf taube Ohren gestoßen. Da, ja, von mir aus, sie können da tanzen, aber wir zahlen doch nichts. Und wir sind halt der festen Meinung, dass man die Künstler, die hier unterrichten oder musizieren oder eine Performance tanzen, dass die auch entsprechend bezahlt gehören, weil es eine Leistung und wir lieben diese Performances, uns inspiriert das und wir sehen das gerne und ich finde, das muss einem auch ein gewisser Betrag wert sein. Und das war eigentlich in der Hinsicht kaum Bereitschaft. Man war mehr oder weniger geduldet, gell? Bei so manchen Milongas. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Wir haben das dann so gemacht, weil wir eben noch nicht so weit waren. Dann haben wir gesagt, beim nächsten Mal. Dann kam Corona. Dann hatten wir zwei Jahre Pause für das Ganze und haben gesagt, wenn die wieder da sind, wenn wir wieder was machen, dann machen wir auch eine eigene Milonga, dass wir das wirklich alles in der Hand haben von der Organisation und von dem Ganzen. Und das war eben unsere erste Milonga dann, die haben wir dann nach Corona im Möbeldepot gemacht.
Wie habt ihr den Ort eigentlich gefunden? Also war das vorher schon bekannt als die Möglichkeit, dort zu tanzen?
Nein, oder war das war eigentlich...
Ich sage für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein Möbelgeschäft eigentlich mit großer Mittelfläche in Wien in Liesing.
Ja.
Und wo es ein bisschen andersartige Möbel gibt, also im indischen Stil oder indische
Möbel. Genau, Kolonialstil-Möbel,
Sehr toll.
Es ist aber nicht nur ein Möbelgeschäft, es ist tatsächlich eine Event-Location, wo viele Firmenfeiern, Hochzeiten und so weiter schon auch stattfinden. Also es ist auch zertifiziert als Event-Location, die haben alles, was man braucht, um eben solche Veranstaltungen durchzuführen. Und das Konzept von diesem Laden ist es, zum einen unter der Woche diese Möbel anzubieten und am Wochenende dort Events zu veranstalten, was natürlich cool ist, weil man in einer total exotischen lässigen Atmosphäre und Kulisse tanzt, weil diese Möbel wären dann einfach die großen Tische, die stehen, das wird einfach beiseite geräumt oder man kann es auch benutzen, das ist ja wirklich toll, ja. Und ja, gefunden, wie haben wir das gefunden? Das war eigentlich
richtig Internetsuche.
Ja, es ist Internetrecherche und es gibt ja da solche Plattformen, wo sämtliche Locations dann aufgeführt sind. Und bei manchen denkst du, okay, das ist zu groß, das ist zu teuer, das ist...
Ja, und weil es auch nach Corona war und die alle keine Buchungen hatten, diese ganzen Locations, war es auch ein bisschen leichter damals.
Sie haben sich mehr bemüht,
ja, dass man wirklich konnte, das macht. Genau, die haben sich wirklich auf neue Dinge eingelassen, neue Events eingelassen und...
Und der Betreiber vom Möbeldepot war von Anfang an super, super, super easy mit... Und kooperativ und wollte das auch wirklich machen.
Ja, den hat
das
auch interessiert mit dem Tank.
Ja,
also
das
der wollte
die
das
Leute
auch unbedingt machen.
Das war wirklich ja. Lässig, ja.
Und das ist irgendwie gut angekommen. Und außerdem habe ich immer das Gefühl, eben wenn so eine andere Location ist, schafft das auch ein bisschen eine andere Tanzatmosphäre.
Und so ein bisschen so ein Auswärtsfeeling, nicht so ein
Ja, genau.
Also, auf einem kleinen Festival in Liesingholz.
Ja, genau. Manche haben gesagt, sie fühlen sich, als wären sie auf Urlaub in Bali oder so. Also man hat das schon auch gehört. Und ja, es ist ein anderes Tanzgefühl, finde ich. Und es ist eben ein anderer Raum, wo keiner so seine Ecke zur Verfügung hat. Man muss sich einen neuen Platz suchen. Mhm. Dadurch vermischt sich das halt auch irgendwie wieder anders und es kommen dann doch auch Leute von auswärts ein bisschen, weil ja, das hat sich mittlerweile, glaube ich, schon herumgesprochen. Und so hat das eigentlich mit dem Möbeldepot begonnen. Aber das ist wirklich auch, dass das so toll funktioniert. Es hat wirklich auch mit diesem Event-Manager zu tun.
Aber da. Das waren ja eigentlich noch recht einmalige Gelegenheiten. Mhm. Es kam dann so eine fixe Melange jetzt durch Zufall, weil ein Platz wurde aufgegeben im ersten Bezirk und ich habe es auch entschlossen, das zu übernehmen und ich glaube, eine wöchentliche Melange, mehr oder weniger wöchentliche Melange zu machen, ist schon eine ganz andere Sache. Wie schnell ist denn da dein Schluss gefallen bei euch? Weil es ist klar, dass das einfach viel Zeit kostet am Wochenende und der Samstag ist wahrscheinlich zum Vergessen für euch.
Ja. Also, der Sonntag auch.
Der Sonntag
Ja, wir waren da eigentlich am Anfang eher zögerlich. Zum einen haben wir haben damals eben mit Christian Gsell viel darüber gesprochen und wir waren uns klar, dass dieser Raum wichtig wäre zu erhalten für den Tango, dass das wichtig wäre. Weil es zum einen ein Raum ist, der jetzt, ich glaube, über 20 Jahre mit Tango bespielt wurde von unserem Vorgänger. Und was wirklich schwierig ist in Wien, dass du etwas findest, wo du bis länger als 10 Uhr am Abend Musik machen kannst und niemanden störst dabei. Und das war letztendlich für uns auch, wir haben gesagt, okay, der muss erhalten bleiben für den Tango, weil sonst haben wir lauter Melongas, die um 10 Uhr aus sind.
Und dann auch dazu so zentral ist.
Und so zentral ja. Natürlich, genau.
Im ersten Bezirk, Bäckerstraße, die Adresse auch mal zu sagen. Noch zentraler geht es nicht.
Ja, mehr. Das ist ein genialer Platz und ja, super gelegen, sicher hinzukommen, verkehrstechnisch, super Anbindung, alles. Außer mit den Parkplätzen, aber sonst alles ist großartig dort, ja. Ja.
Ja, also...
Wie haben wir die Entscheidung jetzt, weil es ja doch wirklich viel Aufwand ist?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also es macht total Spaß und wir machen das total gern. Wir selbst haben es in uns nicht so gesehen, glaube ich. Das war eher der Christian Gsell, der das in uns gesehen hat und uns da ermutigt hat, dass, lieber Christian, Grüße nach Buenos Aires, ermutigt hat, da das einmal zu versuchen. Und so haben wir auch angefangen. Wir haben gesagt, wir schauen uns das einmal, wann haben wir begonnen?
Im Juli, also denkbar schlechter Monat, genau. Um eine Milonga zu beginnen. Sommerbeginn, heiß. Ja.
Die Vermieter wollten das eigentlich eh schon der Vorgänger, der Nikolas, ist im Mai, glaube ich, raus. Die wollten das schon im Juni vermietet haben. Also die schauen schon drauf, dass das... Und da haben wir gesagt, okay, na, das ist uns jetzt zu, wir müssen das noch kommunizieren und das, wir wollen das irgendwie da, ja, dass es passt, die Übernahme und so. Und haben uns dann eh noch ein bisschen Zeit gelassen. Juli war halt schlecht, weil ein Monat und dann August und Sommer und so. Und haben wir gesagt, okay, mit der Vermieterin haben wir das auch so ausgemacht, wir schauen uns das einmal ein halbes Jahr an, bis Weihnachten oder Ende Dezember.
Im August haben wir gleich ein Break gemacht, ne, genau, nach dem Juli.
Genau. Und dann haben wir gesagt, wir schauen einmal, wie das in unser Leben passt. Wir schauen einmal, wie die Community das annimmt, ob sie es überhaupt will und braucht und es sein soll. Und ja, und dann eigentlich haben wir uns schon entschieden, dass wir das weitermachen. Dann waren wir genau Dezember, Jänner waren wir in Buenos Aires und haben uns dann so ein bisschen angeschaut, wie die das dort machen. Da ist es halt auch immer sehr ein buntes, reges Treiben mit unterschiedlichen DJs, mit Workshops, immer vor den Milongas, mit Performances, jeden Abend mit Live-Musik. Also unheimlich lebendig, unheimlich energievoll, unheimlich spannend. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir wieder zurück sind in Wien, dann wollen wir von dieser Energie da was mitbringen und auch in unsere Milonga reinbringen und haben das eigentlich jetzt versucht, so nach dem Vorbild aus Buenos Aires auch so zu machen, sodass wir so einen Ort schaffen, der für alle irgendwie, für unterschiedliche Künstler, DJs, Musiker, Tänzer, was auch immer, also Musik, Vorträge oder auch vielleicht Lesungen oder Diskussionen oder was auch immer offen ist, sodass sich was tut, dass es lebendig bleibt, dass es spannend bleibt. Das aber zu organisieren ist natürlich jetzt wirklich ein extremer Mehraufwand.
Von wo kommt eigentlich die Idee, einem Local-Couple die Möglichkeit zu bieten, mal vorzutanzen, wie wenn das Profis wären? Habt ihr das selbst die Idee geboren? Oder?
Ja, die Idee ist nicht von uns, also die haben wir uns geliehen.
Ausgeliehen? Zurück?
Das kriegt ihr auch wieder zurück. Ja,
Nein, das ist von einer ganz lieben Freundin, von der Magdalena Maria, die jetzt mittlerweile nach Buenos Aires gegangen ist, die hat damit begonnen und die hat, ich glaube, das war auch vor Corona oder nach Corona? Ich weiß jetzt gar nicht mehr.
Ich glaube, vor Corona.
Da hat sie ihre erste Milonga organisiert und diese Social Heroes hat sie uns eingeladen dafür, für ihre erste Milonga, dass wir dieses Social Hero Couple sind und wir haben das auch gemacht. Und dann gab es noch eine Milonga, da hat dann der Heinrich mit dem Gottfried getanzt, die waren die Social Heroes bei der zweiten Milonga. Und dann hat das leider mit der Location dort nicht mehr funktioniert und das war immer wieder geplant, aber dann ist ihr Auswandern nach Buenos Aires dazwischen gekommen und wir haben gesagt, eigentlich ist das total cool, dass man die Leute, die eigentlich hier aus der Szene sind und auch die ganzen Milongas möglich machen, weil sie auf die Milongas gehen und weil die ja eigentlich, dass wir die auch vor den Vorhang holen einmal, ja, und das haben wir uns quasi dann von der Magdalena Maria abgeschaut und haben gesagt, wir wollen auch so Social Heroes, so, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Mal im Jahr vielleicht, wenn sich's ergibt, wenn sich wer bereit erklärt. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Anreiz, jetzt ein bisschen an seinem Tango zu arbeiten, weil die Leute, wenn die wissen vorher, sie haben diesen Auftritt, die trainieren natürlich, gehen auf die Praktikas, nehmen Workshops, also das bringt vielleicht auch dahingehend ein bisschen Dynamik.
Was, ja. Habt ihr da auch trainiert damals mehr oder weniger stark dafür, für euren Auftritt?
Ja, war fürchterlich.
Der Auftritt war fürchterlich oder der Weg dorthin?
Nein, der Auftritt war toll.
Also rückblickend ist der Weg dahin natürlich.
Ja, der Weg dahin ist. Du man weiß ja schon gar nicht, ja, welche Musikstücke ja, man
es
auswählt.
Ist alles, da fangt es ist alles, an es ist alles und fürchterlich. Ja, der Auftritt selber, den. Ja. Aber ich glaube, er war gut. Also den Leuten hat es gefallen. Wir haben sehr viel positives Feedback. Also.
Na, vor allem die Community war so toll, weil sie haben das so supported. Also das war total super. Wir haben uns das überhaupt nicht erwartet, aber das war richtig toll. Also das gibt einem unheimlich viel, wenn man sieht, dass die eigene Community ist da irgendwie, steht da voll dahinter. Und wir wollten eigentlich auch bei unserem Social Hero Couple, also wenn man jetzt so eine Leidenschaft zum Tango hat, dann nimmt man ja schon viel Zeit, Geld und Mühe oft irgendwo so in die Hand, man beschäftigt sich viel damit und das wollen wir halt dann irgendwie sichtbar machen, wie unsere Tänzer da halt.
Na, ich überlege mir immer, ich will gar nicht ausrechnen, wie viel Geld nur ich schon investiert habe in Tango Argentino.
Ja. Nicht nachrechnen.
Auf der anderen Seite, man kriegt ja auch sehr viel dafür.
Ja, genau.
Dann gab es aber noch eine Steigerung. Es gab nämlich dann auch voriges Jahr, glaube ich, das erste sogenannte Festivalito, ein Pop-Up-Festival. Und da das Besondere war es nicht nur der Name, also war es nicht nur ein Workshop-Wochenende, sondern es war wirklich als kleineres Festival gedacht, was sich dann dadurch ausgezeichnet hat, dass wirklich ein sehr großer Ort, ein sehr großartiger Ort gefunden wurde einerseits für den Unterricht, andererseits aber auch für die Abendmelonga, die schon in sehr festlichen Rahmen war. Ich nehme an, das war dann nochmal eine Steigerung im Organisationsaufwand.
Ja, schon, doch.
Und es gab noch eine Zusatzschwierigkeit.
Ja,
also ich war ja Teilnehmer und ich war erstaunt, dass da plötzlich eine Person gefehlt hat auf einem Ankündigungsfoto und andere Personen waren drauf. Und dann ich dachte, was ist jetzt? Bin ich jetzt noch am richtigen Festival?
So weiter. Ja, genau, und ich glaube, das Ganze ist 2 oder 3 Wochen vor dem Event hat sich das so verändert. Also das war schon eine sehr, sehr aufregende Zeit für uns. Und also das, ja, da ist man halt ganz viel in Kontakt mit den Künstlern dann, also da wird es dann auch sehr persönlich und vertraulich, weil sie einem dann halt erzählen, warum, wieso, und das ist einerseits halt sehr toll, andererseits muss man halt sich entscheiden, ob man das trotzdem veranstaltet oder halt absagt. Das waren die 2 Optionen und irgendwie waren wir uns da eh nicht so ganz sicher, weil wir uns dachten, okay, also unser erstes Festival und dann ist bei einem Paar, das ich weiß nicht wie lang schon zusammenarbeitet, seit ewigen Zeiten, eben Roxana Suarez und Sebastian Acharwal, dass die sich genau 3 Wochen, bevor wir unser erstes Event veranstalten, trennen, also ihre Geschäftsbeziehung trennen. War dann schon sehr heftig, aber irgendwie war das dann mit der Magdalena Gutierrez, war dann ein Telefonat und die war so positiv und so, die hat uns da so viel Power gegeben und wie wir mit ihr dann auch unter Roxana natürlich telefoniert haben, haben wir uns gedacht, okay, also das klingt so nach guter Energie. Man muss da oft aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden. Man weiß oft im Moment gar nicht, ist das jetzt gescheit oder nicht gescheit. Vor allem, wenn man die Situation jetzt gar nicht kennt, weil es das erste Mal ist. Und eben dann ist der Germán Bachejo auch eben dabei gewesen. Und die 3 zusammen haben wirklich super zusammengepasst und haben das wirklich da toll kompensiert und ja, und es ist halt irgendwie ganz was Eigenes dadurch halt auch entstanden. Und
nach so einem Festival, da fällt man kurz einmal ins Koma oder für einmal nicht hören.
Ja, also es ist diese Zeit während dem Festival oder auch schon vorher ist halt total spannend. Während dem Festival ist man halt richtig auf, also ich glaube, da hat man so viel Adrenalin. Man isst nicht, man schläft nicht, man funktioniert und genießt schon total, aber wenn alles gut geht, aber man kann sich gar nicht vorstellen, was so im Hintergrund alles eigentlich schief geht. Also ich hoffe, die Teilnehmer haben das alles gar nicht mitgekriegt, aber das sind oft von Kleinigkeiten bis dann große Dinge. Also man ist ständig am
Organisieren. Und improvisieren.
Improvisieren, organisieren. Also, Aber es war halt für uns auch ein eigener, persönlicher, toller Thrill, ein ja. Abenteuer. Und irgendwann, ja, vor allem wenn man halt jetzt dann schon ein paar Jährchen da so am Buckel hat, denkt man sich, okay, ein paar Dinge probiert man halt irgendwie einfach.
Man hat was zu erzählen.
Man hat was zu erzählen, man probiert es, man hat was für das Kaminfeuer.
Man muss auch sagen, die Community und die Teilnehmer, die sich zu dem Zeitpunkt registriert hatten, die waren auch ganz großartig. Wir hatten dann alle angeschrieben, um sie zu informieren, dass es das Festival Litton nicht so stattfinden wird wie geplant und was wir halt uns überlegt haben. Und die haben natürlich die Möglichkeit gehabt, hätten die Möglichkeit gehabt zu stornieren und das Geld zurückzubekommen. Und das waren wirklich nur... Das war minimal, gell? Es war eine Handvoll, die dann gesagt haben, sie wären wirklich nur wegen dem Sebastian gekommen, um Privatstunden zu nehmen. Also das waren. Und die meisten haben gesagt, na super, cool, wir bleiben drauf, wir bleiben dabei, wir bleiben mit unsere Registrierung bleibt aufrecht. Und das waren wirklich, wirklich toll, ja. Also das war schon auch eine tolle Sache.
Jetzt steht das nächste vor der Tür.
Ja.
Die Ausstrahlung dieser Episode passiert zwar davor, wir wissen aber nicht, wann sie tatsächlich gehört wird. Es kann auch dahinter sein. Wie läuft es bis jetzt mit der Organisation von diesem neuen Festival Litto 2024?
Wie läuft es? Ja, also wir sind ein bisschen entspannter, weil das zweite Mal.
Nach diesen Erfahrungen.
Aber genau. Soll jetzt noch kommen. Das Paar ist noch, arbeitet noch zusammen. Genau. genau. Ja, es ist jetzt ein bisschen entspannter. Die Zeit vor so einem Festival ist trotzdem immer sehr arbeitsintensiv, weil viel kommuniziert wird, weil man ja irgendwie viel Social-Media-Arbeit hat und das nimmt eigentlich ganz viel Zeit ein, weil das mit den Künstlern ist dann eigentlich sobald das ausgemacht wurde, läuft das. Aber jetzt sind halt noch die Tickets zu buchen, das Hotel zu reservieren, die DJs, die dann anreisen, die müssen auch irgendwo wohnen, die Fotografin kommt, also ja, man hat dann irrsinnig lange Listen, so Checklisten, wo man halt dann wirklich eines nach dem anderen abarbeitet. Und ich wirklich immer, egal wenn mir ein Gedanke einfällt, das sofort aufschreibe, weil es sind so viele Kleinigkeiten dann auch. Oder auch mit den ganzen Locations, dass man noch irgendwie eine letzte Begehung hat. Und ja, das Soundsystem muss passen und... Ja, aber ansonsten ist es ruhiger als letztes Jahr. Also so von der Aufregung her jetzt dieses...
Jetzt bin ich neugierig. Ist sowas eigentlich ein reines Verlustgeschäft hier in Wien? Oder
nein, also Verlust aus, ist es nicht.
Kann man
bei 100 Euro also reich nehmen? Geworden sind wir nicht bei unserem letzten...
Ja, das...
Wir hatten natürlich auch ein paar Zusatzkosten, weil wir sowohl Flüge stornieren mussten, wo du nichts Druck kriegst, neue dazu buchen müssen. Aber es ist sich mit einem kleinen Plus ausgegangen, ja.
Also ein Zitroneneis.
Ja. Also es ist auf jeden Fall Herzblut und Leidenschaft. Ja, ja. Also das Geld hat man woanders sicher schneller und besser und sicherer verdient. Das kann halt total schief gehen alles, weil man vor allem, es sind so viele, dieses Jahr so viele Festivals und Veranstaltungen rundherum. Also man findet ja kaum mehr einen wirklich freien Slot. Und ja, das heißt, man weiß es eigentlich auch nie, wie die Sache angenommen wird. Ich meine, das erste Mal ist ja immer irgendwie sehr spannend, auch für die Teilnehmer. Ein zweites Mal ist immer schwieriger, glaube ich, weil viele es dann schon kennen und so diese erste Neugierde vielleicht nicht mehr so da ist. Andererseits glaube ich, ist es halt schon auch, also es kommen alle irrsinnig gern nach Wien, sowohl die Künstler, die finden das halt schon wirklich ganz toll, nach Wien zu kommen.
Also hat Wien in der Maestro-Szene einen guten Ruf?
Ja, komischerweise.
Ja, schon, ja. Ich glaube, weil eben alles wirklich so gut funktioniert und das, also sie lieben einfach die Stadt und das Land an sich. Es geht auch viel jetzt um diesen geografischen Fleck irgendwie da. Und wahrscheinlich schon noch um diese ganze Kultur. Ich hätte schon das Gefühl, dass immer Wien ist immer schon so was ganz Besonderes, Tolles. Also ich habe doch, also Roxana weiß ich, dass sie ganz bewusst unbedingt nach Wien kommen wollte, dass sie verwundert war, dass sie noch niemand hierher eingeladen hat oder so. Also das hat auch zu der dazu geführt, dass wir irgendwie da aktiv geworden sind dann. Und da muss ich auch wieder sagen, dass das der Stefan Hase, der hat das eigentlich wieder eingefädelt für uns. Also das geht dann oft so über, genau, wenn man Künstler hat, mit denen man gerne arbeitet und sagt, na okay, ich muss ständig da nach Barcelona fliegen, damit ich meine Privatstunden haben kann und meinen Unterricht haben kann. Kann sie nicht auch einmal herkommen oder so irgendwie, mehr oder weniger. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber so circa. Ich meine, man reißt ja dann schon ein bisschen seinen Maestros auch hinterher. Also, aber ja, ich meine jetzt, wenn man ein Festival organisiert, hat man nicht sehr viel von den Maestros, die jetzt hier sind. Es ist fast besser, man fährt selbst als Gast auf ein Festival, da kann man mehr Workshops machen und so, weil ja, aber ich würde schon sagen, dass Wien
attraktiv
ja. ist, ja. Und dass es ein Festival haben sollte, jetzt ist es halt noch ein kleines Festivalito oder zumindest halt ein kleines
plant
Festivalito.
Ihr, dass es durchaus ein bisschen so Amadeus-Ausmaße annehmen könnte?
Oh Gott, ja, es wäre toll, wenn sowas gäbe in Wien und wir es planen.
Es wäre toll und es Wien sollte sowas.
Ja, vielleicht. Kann es da nicht eine Zusammenarbeit von Veranstaltern geben? Weil das ist auch interessant grundsätzlich. Ihr habt jetzt eine regelmäßige Milonga dazu. Es gibt schon sehr viele Milongas. Eure ist am Samstag. Am Samstag gibt es auch viele andere Milongas. Es kam auch noch eine frische jetzt dazu. Geht sich das eigentlich aus? Ist die Community so groß oder tritt man sich als Veranstalter selbst auf die Füße? Wie wurde das eigentlich aufgenommen von den Veranstaltern oder also redet ihr überhaupt miteinander oder macht da jeder sein Ding und hofft, dass heute das irgendwie ausgeht? Gibt es Veranstalterkongresse quasi, wo man ein bisschen Absprache gibt in Wien oder gar nicht?
Es gibt die sich kennen, mögen, schätzen, die reden miteinander. Wir haben schon einige, mit denen wir in ständigem Austausch sind, nicht mit allen. Es ist halt welche, es gibt natürlich auch diese Veranstalter, die in der Community nicht so wirklich in Erscheinung treten, die ein ganz eigenes Ding haben, die eine kleine Community innerhalb der Community haben. Mhm. Zu denen Kontakt herzustellen ist, gut, haben wir noch nicht versucht, aber ergibt sich halt nicht. Ja? Aber es gibt schon dann einige, die miteinander reden und die sich auch gegenseitig irgendwie jetzt einladen, was zu tun und miteinander zu organisieren. Also da machen wir schon. Natürlich so ein großes Festival, das braucht mehr Manpower. Ja? Also das
glaube ich auch. Das, ja. Da müsste man
das
sich schon
zu zweit macht. Das
ja. Da müsste man sich wirklich zusammentun. Und
das müsste lang vorher organisiert werden und man müsste ein wirklich klares Konzept und eine Aufgabenteilung haben, wer was, wann, wie macht. Wir hatten ja schon mit den Tango Mangos zusammen so ein kleineres, was war es, ein Wochenende mit der Pepa Balanzón. Die war hier und das haben wir zusammen organisiert, war eine tolle Sache. Und
aber ein Festival gehört halt auch ein Live-Orchester dazu, das möglichst nicht jetzt aus Wien-Meidling kommt, sondern
ja, vielleicht. Muss nicht unbedingt sein, kann man natürlich, wenn es wirklich groß werden soll und wenn man sich andere Städte anschaut, was die auf die Beine stellen, das ist
Lissabon, das, und unfassbar.
Das ist unfassbar. Und ja, dann gibt es noch größere, wenn du dir anschaust, was in Istanbul und so weiter los ist, das ist.
Also es ist mir ein Rätsel, wie die das machen. Also keine Ahnung, wie das organisatorisch.
Und ein Aufruf an die Wiener Veranstalterszene, vielleicht doch einmal zusammenzusetzen.
Ja, ich glaube, das braucht dann wirklich, also Festival braucht dann schon wirklich eine ganze
Kraft.
Kraft, ja.
Und ihr unterrichtet, ein anderes Thema. Wie kam es denn eigentlich dazu? Weil da gehört schon, denke mal, es gehört kurz mit dazu, ja, zu sagen, wir tanzen sicherlich gut, aber jetzt unterrichten wir das auch noch. Man muss ja beim Unterrichten, geht es ja weit hinaus über, ich zeige dir mal, wie du die Schritte machst und so weiter. Da geht es um Körperbeobachtung und feststellen, welche Fehler treten da auf, warum der oder die das nicht so schafft, wie es eigentlich sein könnte. Wann ist da oder wie ist da die Entscheidung gefallen? Das machen wir, das trauen wir uns zu, das wird funktionieren. Weil es ist ein freier Beruf an sich, es gibt ja keine Prüfung, man muss jetzt nicht nach Buenos Aires fliegen und sich abnehmen lassen, dass man jetzt unterrichten darf vom Chicho Frimboli himself. Also,
es zählt ja als Volkstanz und die sind ja frei von. Wie hat das begonnen? Das war alles Zufall.
Es waren ein paar Dinge, die sich ergeben
haben. Also einerseits hat es schon länger Freunde gegeben von uns jetzt, die mit Tango gar nichts zu tun hatten, einfach so wirklich enge Freunde, die gesagt haben, na, zeigt uns doch einmal was, wir wollen das auch, wir wollen es einmal sehen und wir wollen es einmal probieren. Und und dann irgendwann haben wir gesagt, dann, wenn ihr wirklich das sehen wollt, dann treffen wir uns halt irgendwo einmal so. Und dann war nach Corona in Guntramsdorf, wir sind ja aus Guntramsdorf, haben wir Besorgungen gemacht und haben gesehen, da gibt es ein neues Studio und das heißt Friends for Dance und die haben da alles Mögliche an verschiedensten, eher so modernere Sachen wie Contemporary und was gibt es dann noch, diese Modern Dance und Hip-Hop und so diese Sachen, aber sie haben drei Säle. Und dann haben wir gesagt, was, das gibt es da bei uns? Und das war aber sehr neu, die haben das während oder nach Corona eröffnet. Dann haben wir gesagt, okay, da könnten wir uns doch einmal mit unseren Freunden vielleicht stundenweise einmal einmieten. Genau, weil das kann man stundenweise mieten. Und eine Freundin hat gesagt, okay, wenn du das machst, wir sind dabei. Und dann war noch ein befreundetes Ehepaar. In Wirklichkeit, muss ich sagen, hat es tatsächlich so mit so echten Freunden begonnen, die dann Freunde mitgenommen haben, so irgendwie.
Ja, die haben es dann schon auch beworben und wir haben dann Schnuppertage gemacht. Irgendwann spricht es sich herum und irgendwann...
Das meiste ist jetzt eigentlich, wenn man so schaut, wie die Leute zu uns kommen, hauptsächlich über die Mundpropaganda. Also mit den Social Medias erreicht man da gar nicht so viel, finde ich. Und wir hängen halt bei uns in Guntramsdorf noch Flyer auf, so im Blumengeschäft und im Supermarkt, das geht da noch, da sehen sie es auch mehr. Also, aber das meiste ist, dass die Leute irgendwie ihre Leute mitbringen. So. Und dann war es halt schon so, dass man eigentlich selbst viel lernt und viel lernen muss. Erstens natürlich sich mit dem Körper und der Körperarbeit sehr beschäftigen muss, aber dann halt also von der Didaktik her.
Ja, du lernst viel und die...
Wie hast du das einmal erklärt? Lernt man selbst mehr als...
Genau, du musst dir vieles bewusst machen, bevor du es erklärst. Ja, man muss vieles lernen. Natürlich musst du jetzt erst herausfinden, was korrigierst du, was sagst du ihnen, was zeigst du ihnen, was lässt du bleiben?
Wahrscheinlich das Schwerste, oder? Vieles bleiben zu lassen.
Damit genau. Nicht überfordern, den Spaß daran zu erhalten und doch zu korrigieren und mit ihnen zu arbeiten. Und ja.
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil einerseits natürlich wollen sie ja schon was lernen und ihre Erfolgserlebnisse dann auch haben, die Schüler. Andererseits eben, also ist es ja ihre Freizeit und es soll ja wirklich auch Spaß machen und sie da ein bisschen eben auch aus dem Alltag rausholen. Also da immer so dieses richtige Maß zu erwischen, ist eh nicht leicht. Vor allem, da haben wir auch oft mal so, gell? So,
dass man nicht immer ganz einig. Ja,
Bernd würde mehr mit ihnen machen. Ja. Und ich sage immer, das ist ein Prozess und das braucht Zeit und der Körper gibt es nicht so schnell, den Tango, das braucht er, das muss sich so ein bisschen setzen und Nein, aber ich glaube, jetzt haben
wir... Aber ich nehme an, ihr könnt ja so gut zusammenspielen. Ja. Da merkst du, wenn das jetzt nicht... Für die Silvia nicht passt.
Man muss es auch lernen. Es ist auch ein Prozess, wo man reinfinden muss und seine Rolle finden muss in so einer Tango-Stunde, in so einer Klasse. Und ja, aber das ja, ich glaube, es dürfte ganz gut ankommen. Und es ist natürlich auch da gibt es ja ganz großartige Momente, wenn man dann bemerkt, man bewegt was oder es tut sich was bei seinen Schülern. Und wenn die jetzt nach 1,5 Stunden mit unseren Fortgeschrittenen, machen wir dann 1,5 Stunden und am Ende der Stunde hat sich was bei denen verändert gegenüber dem Anfang. Und das sind schon tolle Momente, gell? Das ist schon großartig. Das gibt irrsinnige Energie. Und ist schön, ja. Also auch da kann man sich viel... Es ist auch mühsam, man muss sich auch überlegen, was macht man. Es ist auch ein Mehraufwand, aber es gibt dann die Stunden, wo wirklich, wirklich viel zurückkommt. Und das ist dann das ist
ja,
dann,
man bereitet sich jetzt schon toll, ja. auch vor ja, und ja. wir probieren das vorher und denken und uns, naja...
Also was sind die Eckpunkte, was muss man da vermitteln?
Ja, genau, so? Was ist verständlich, was könnte... unverständlich sein, wo werden die Schwierigkeiten sein, wird das irgendwo in der Balance sein, wird das von der Abfolge her sein, das probieren wir schon durch und versuchen dann halt diese Schwachstellen, die auftreten werden, halt schon, dass man das dann halt auch wirklich erklären kann oder
genau. Ich vermute, dass manche Stunden, also es werden nicht alle Stunden gleichermaßen ablaufen und super positiv ablaufen und großartig, alle haben es gelernt, es wird wahrscheinlich auch Stunden geben, wo ihr vielleicht nachher denkt, naja, puh, das hätten wir aber jetzt auch besser machen können.
Ja, ja.
Machst du so eine Nachbesprechung, um daraus...
Ja, wir erkennen das dann und sind uns, also so viel zu besprechen...
Ja, ich glaube, wir haben schon ein bisschen drüber geredet.
Doch, immer wieder mal, ja.
Also der eine dem anderen, weil es ist halt immer das, das...
Es gibt auch die Stunden, wo du das Gefühl hast, das haben wir sie mehr verwirrt als sie. Ja. Okay, das war es jetzt nicht, aber das passiert jetzt hoffentlich mit zunehmender
Nein, sie waren Praxis, ja großartig, weil sie haben ja, genau, wir haben ja an unseren Schülern, also wir haben sie noch, sind jetzt, glaube ich, 2 Jahre.
Ja, wir haben ja an ihnen
lernen
auch
dürfen,
gelernt. Ja.
An ihnen und sie sind
an dieser Stelle
noch immer
sorry
da.
Für unsere
sorry,
ersten
meine
Schüler. Und danke für eure Geduld mit uns.
Ja, aber also wir haben natürlich auch mit und an ihnen lernen dürfen und sie haben uns aber unlängst auch gesagt, also sie haben uns auch wirklich wachsen gesehen. Sie haben gesagt, jetzt ist das so homogen und so... Die Entwicklung, die wir beim Unterrichten gemacht haben, also unlängst hat uns das eben ein Tango-Schüler und ein Freund auch gesagt, eben, dass das so jetzt so sichtbar ist. Aber also 2 Jahre halt jetzt
aber,
schon.
Aber selbst wir machen ja viele Workshops, also wir sind ja Workshop-Junkies, wir fahren immer auf die Festivals und unter 4 bis 6 Workshops in 3 Tagen geben wir es nicht, ja. Und auch da sieht man, wie Lehrer im Unterricht oder in ihrer Art, in ihrer Didaktik zu unterrichten, weiterentwickeln. Also dass selbst die Profis, die Superprofis, die irgendwo nur für sich selbst trainiert haben und auf einmal gehen sie dann auf Welttournee und sind auf dem Festival und auf dem Festival und unterrichten Riesenklassen, wie die mit der Zeit auch besser werden darin. Also das ist ein normaler Prozess, auch als wenn man Tango unterrichtet, dass man da eine Entwicklung durchmacht.
Und natürlich, wenn man selbst Workshops nimmt, und das ist ja auch das Verblüffende am Tango, es ist ja nie so, dass man jetzt sagt, okay, das kann eh schon längst, was die daher zeigen, gar nicht. Es ist ja immer, es gibt ja immer was zu tun und zu lernen in so einem Workshop. Weiß man natürlich auch, wie man sich als Schüler fühlt. Weil manchmal steht man halt da echt irgendwo komplett an und weiß gerade überhaupt nicht, wie es da jetzt weitergeht. Und dass man auch weiß, wie man sich jetzt fühlt mit einer Sache, die halt jetzt neu ist. Also für uns ist ja der Tango jetzt nicht neu, aber ich denke mal, es muss dann wirklich extrem sein, mit dieser Sache dann zu beginnen und auf einmal ist das ganze Vokabular da. Wir haben jetzt erst wieder begonnen vor ein paar Wochen mit einem neuen Tango-Kurs wie Pivots und Ocho und diese ganzen Dinge halt.
Die also sehr selbstverständlich sind, plötzlich muss man aber wieder nachdenken darüber, wie geht das eigentlich wirklich,
analysieren. Genau, okay. Und das analysieren und dann halt auch wirklich in Worte bringen, das ist vielleicht Bewegung, auch in Worte zu bringen, ist nicht ganz leicht.
Apropos Profis, die sich verändern, es gab jetzt vor kurzem eben einen Anlass, wo bei einem Festival in Los Angeles, im Cavito Festival, ein ziemlicher Eklat passiert ist. Ein Maestro hat also fast schon mitten in der Performance aufgehört zum Tanzen, weil er so sauer war auf seine Partnerin offensichtlich, die er schon währenddessen ständig angekeppelt hat während des Tanzens. Sie hat aber weitergemacht, ist immer nachgegangen, er ist immer davon gelaufen und dann hat er doch wieder widerwillig mit ihr fertig getanzt und ist gleich abgehaut und es gab keine Zugabe mehr. Man muss sagen, auch Maestros sind also Menschen wie erlebt ihr das eigentlich? Könnte da jetzt was aufgepoppt sein, was vielleicht notwendig war, dass einmal passiert, um zu sehen, wie auch in dieser Ebene der Umgang untereinander ist und dass das da erhebliches Verbesserungspotenzial gibt? Oder ist es vielleicht tango-spezifisch, dass da die Leader, die Maestros, da wirklich ihre Maestras so dominieren und behandeln, wie man es sich eigentlich nicht vorstellen wollte. Kriegt sie da was mit? Angeblich wäre das nämlich nicht nur ein einmaliges Erlebnis gewesen, sondern schon seit 20, 30 Jahren eigentlich so gewesen. Und nicht nur bei diesem Paar, sondern auch bei anderen Paaren. Jetzt ist es eben aufgepoppt, die Diskussion, wie das passiert.
Also ich habe das auch nur gesehen eben über die, in Facebook oder über YouTube oder so, diese Show eben. Und das hat natürlich schon sehr grob gewirkt und hat schon wehgetan, so wie er sie so da bloßstellt irgendwie vor so einem Riesenpublikum. Also das ist absolut, geht überhaupt nicht. Sie hat halt schon souverän versucht, halt total profi-like das zu Ende zu bringen. Wir kennen die beiden nicht wirklich. Also wir haben sie jetzt in Kreta, wir waren in Kreta am Festival, da haben wir sie zum ersten Mal getroffen, wollten Workshops machen, aber die waren sofort ausgebucht. Also wir haben das nicht geschafft und haben dann nur die Show von ihnen gesehen. Und da hätte ich die beiden jetzt und auch so am Festival eigentlich, aber ich habe es nicht besonders beobachtet jetzt, also nur was ich so mitgekriegt habe, eher harmonisch und eher, also Stimmung war gut, er war fröhlich, sie denke ich auch, aber also es hat jetzt, ich habe die nur bewundert, es ist auch ein älteres Paar, dass die so, also schon eine tolle Show getanzt und er hat irrsinnig stark mit dem Publikum interagiert, er hat viele so Geschichte aus seiner Kindheit erzählt, dass am Sonntag immer die Sali gespielt wurde und die Eltern haben immer die Sali getanzt und dann hat er eben auch, haben sie auch einen die Sali bei der Show gewählt, also sehr, 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 sehr starke Nähe zum Publikum erzeugt eigentlich. Also für mich war dann jetzt, also das Festival war jetzt im September, wann war das?
Ende August.
Also nach kurzer jetzt, dass das jetzt sehr, sehr verwunderlich, aber ich kenne sie auch nicht wirklich. Ich meine, so eine Art und Weise ist natürlich, es tut einem schon im Herzen weh, das stimmt schon. Also eben, weil das von ihm halt schon wirklich fies war. Auf der anderen Seite weiß man halt, es stimmt, die sind halt auch Menschen einfach, die Maestros, und sie sind ein Paar, schon ein Ehepaar seit ewigen Zeiten. Sie haben zwei Kinder zusammen, soweit ich weiß. Also die sind nicht nur Maestros, die sind halt auch ein Liebespaar, ein Ehepaar. Ich denke mal halt, man weiß halt nie, was vorher passiert ist oder was er, was da war. Vielleicht gibt es irgendein Schlüsselerlebnis, was das dann so, wo ihm dann so der Deckel weggeflogen ist. Aber wenn das natürlich seit längerem so ist und System ist, keine Ahnung, also über die weiß ich zu wenig. Bei den anderen Paaren, ich weiß nicht, hätte man irgendwie schlechte Stimmung schon wo so erlebt. Irgendwie bei den Jungen, würde ich sagen, ist eh eher
die Jungen dürften
wertschätzend,
wahrscheinlich da eher
ja, also
neue Generation wertschätzend.
Vielleicht, vielleicht ja. auch das, ja. vielleicht, dass das eine neue Generation ist. Also manchmal sind sie wirklich Lebenspaare, manchmal auch nicht. Und ich würde sagen, dass da alle sehr wertschätzend miteinander umgehen.
Aber grundsätzlich glaube ich, dass es ja diese Dinge, die überall in jedem Lebensbereich vorkommen, natürlich auch im Tango vorkommen. Und umgekehrt, es gibt, glaube ich, nichts im Tango, was nicht auch überall anders vorkommen kann. Also wenn man jetzt von toxischer Männlichkeit, weil das wurde ja so dargestellt, das ist ja nichts.
Weil wir es dann nicht wissen.
Wir wissen es nicht, aber nein, es waren die Kommentare ja, dann auf Facebook und dann Richtung, es ging ja. gleich in die Richtung, ja. Also das haben wir ja in allen möglichen Lebensbereichen und es ist überall gleich zu verurteilen, sowas im Tango wie überall anders auch. Also ich glaube, dass das jetzt nicht spezifisch, natürlich unter Leuten, die auf die Bühne gehen und die haben natürlich ein besonderes Ego und ja, im Tango sind wahrscheinlich die Egomanen und die Narzissten stärker vielleicht.
Ja, etwas stärker vertreten. Menschen, die halt
Künstler generell, ja, das ist natürlich, da sind natürlich starke Egos.
Ich meine, hat er dann sein Entschuldigungsschreiben ja veröffentlicht, wo er ja die ganze Kritik und die ganze Schulter auf sich genommen hat und eben gesagt hat, er hat eben unterrichtet, dass es genau so nicht sein soll. Und also wäre interessant, da genaueres zu wissen, was da wirklich passiert ist. Und
bei euch ist aber die Gefahr aus jetziger Sicht gering, dass so etwas passiert. Ich meine, ihr seid ein Paar seit ewigen Zeiten, ihr macht sehr viel gemeinsam, ihr unterrichtet auch gemeinsam. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass...
Nein, also erstens sind wir ja nicht zu vergleichen mit
wir Gustavo und Vera. Wir kommen trotzdem gut zurecht miteinander.
Ja, genau. Ja, und ja, und wir... Ja, wir lieben den Tango und wir wollen ihn aber jetzt gar nicht so dingfest für uns machen, dass er das jetzt darstellen muss und sein muss. Also wir lassen uns da ein bisschen treiben. Das ist für uns ein bisschen so wie ein Fluss und wenn wir dann vielleicht nicht mehr unterrichten oder keine Milongas mehr machen oder nichts mehr veranstalten, dann sind wir wieder ausschließlich Tänzer oder also waren wir ja ewig lang oder sind wir ja auch noch, was uns wahrscheinlich auch wirklich das Wichtigste nach wie vor ist. Weil ich glaube, wenn uns das abhanden kommt, so dieser eigene Tanzhunger, dann...
Also wenn es nur noch Arbeit wird und...
Genau. Ja, wenn es nur noch Arbeit wird und die eigene Leidenschaft zum Tango abhanden kommt, glaube ich, dann beginnen wir uns wahrscheinlich auch damit zu langweilen. Mhm. Oder dann, ja, und deswegen hat es auch gar nicht so diesen Stellenrang, dass wir uns da jetzt irgendwie zerstreiten, weil Tango ist halt ein großes Thema in unserem Leben, aber nicht das einzige. Also wir haben so viele andere Bereiche auch. Mhm.
Ein Thema hätte ich noch, nämlich ihr wart also in Buenos Aires, das habt ihr vorher gesagt, das war das erste Mal, das richtig verstehe.
Das war das erste Mal, genau.
Da würde mich interessieren, wie war denn die Erwartungshaltung vorher und wie war es dann in der Realität währenddessen? Gab es da eine Kluft oder ist es so eingetreten, wie ihr euch erwartet habt?
An Buenos Aires die Erwartungshaltung? Oder?
An euren Aufenthalt, an euren Tango-Aufenthalt in Buenos Aires.
Puh.
Also, wenn man sich die Milongas anschaut, wie die tatsächlich ablaufen, hat man sich das vorher viel, viel größer und toller vorgestellt und dann war es vielleicht ein bisschen enttäuschend sogar, dass in einem berühmten Club schaut es genauso aus wie sonst wo oder so. oder wie da getanzt wird. Seid ihr in Kontakt gekommen mit wirklich mit Porteños, also mit Eingeborenen, mit Buenos Aires Einwohnern, sagt man genau genommen, und habt mit denen getanzt. Und also, wie war es denn da wirklich jetzt tatsächlich? War das so, wie ihr das erwartet habt?
Ich weiß nicht, wie sehr wir uns was erwartet haben. Es war für uns ein bisschen leichter, Fuß zu fassen dort, obwohl wir noch nicht dort waren, weil Magdalena Maria ja dort ist und sie mit uns da halt ganz viel unterwegs war. Und dann geht das natürlich viel schneller, das muss ich halt schon zugeben, weil sie macht einen dann bekannt mit den Leuten, die sie schon längst kennt. Und ja, es war phasenweise recht witzig, weil wir sind dann gleich am Tisch gesessen halt mit dem Miguel Zotto und mit dem Pablo Rodriguez und mit... Manchmal zufällig, manchmal, die sitzen halt dann da alle zusammen und sie ist da halt auch irgendwie bekannt mit denen und dann sitzt man da so beieinander und irgendwie, ja, haben wir schon. Wir sind dann schon zum Tanzen gekommen. Also wir haben geschaut, dass wir ganz viele unterschiedliche Milongas machen. Also wir haben diese ganz gemütliche, diese Gente Amiga da, die so ein bisschen... Ja, so wo man sagt, da kommen so die Nachbarn zusammen und essen und trinken und das ist so eine ganz gemütliche Milonga, die gemacht. Wir waren aber auch in Muy Mates, was so richtig Party, Party, Party ist, also wie in einem Techno-Club, nur Tango. Oder das, wie hat das eine geheißen?
Das Pipi Cucu.
Das Pipi Cucu ist natürlich auch so eine Party-Milonga und wo die Leute teilweise oder der Organizer halt so eine schrille Persönlichkeit halt auch ist und aber ja, immer...
Cirulo, die ganz traditionelle...
Dann die ganz traditionelle, ja. Wo wirklich Männer und Frauen getrennt sitzen gegenüber und man den Platz zugewiesen kriegt, also man kann sich da jetzt nicht irgendwo frei hinsetzen und die prominenten Damen sitzen in der ersten Reihe und wenn man in der zweiten Reihe sitzt, wird man ja schon nicht wirklich gesehen und aufgefordert. Also das, aber das hat sich dann alles, sie sind ja dann doch irgendwie auch neugierig auf diese neuen Tänzer, die dann sind. Also man tanzt schon vielleicht auch viel mit anderen Touristen auch.
Ja, das war auch eine Frage gewesen, ob man nicht mehr mit Touristen und Touristinnen tanzt.
Auch?
Ja.
Schon, ich würde schon sagen. Oder?
Ja, ja, natürlich auch. Du weißt natürlich nicht, wer von wo ist, wenn du forderst auf. Du hast keine Ahnung, wenn du den Leuten nicht kennst, musst du genauso das Risiko nehmen. Und, ja,
wobei gerade Magdalenas aber, Freunde so,
ja,
gerade die Damen und so, also ihre Freundinnen, das sind alles also wirkliche...
Was interessant war, was für mich interessant war, ist, du wirst doch gefragt, also es geht nicht alles über Capeseo, sie kommen her und fragen...
Ja, das Beilers. Ist ungewöhnlich, ja.
Und du wirst doch von guten Tänzerinnen so gefragt, ob du tanzen möchtest. Das ist nicht jetzt ein Indiz dafür, dass die sonst nichts abkriegt, sondern sie kommt und fragt und du tanzt toll mit ihr. Ja? Also das ist auch einige Male passiert. Und es ist alles irgendwie, ja, es ist deren Kultur, das merkt man halt. Ja? Das, es ist nicht so...
Nicht so verkopft.
Ist so verkopft wie in Europa.
Sie tun sie weniger an. Es ist so lockerer, finde ich.
Tatsächlich?
Ja, ich finde schon.
Ich finde, es ist
lockerer. Sie ist ja nicht so...
Also sie tanzen in Jeans, in Sneakers, in also keiner
Tango-Kleidung gibt es, finde ich, fast gar nicht. Ich habe so viel mitgenommen, ich habe da nichts davon angezogen, weil man fällt dann irgendwie fast ein bisschen komisch auf damit.
Du bist der Tourist.
Da bist du Tourist und vor allem... Die Leute dort, die leisten sich oder können sich das jetzt auch dann nicht leisten, dass man da jeden Abend das ein anderes Tango-Fetzerl dann anhat oder so. Also die tanzen in den Straßen, in der Straßenkleidung. Bei uns war es ja Sommer, wie wir dort waren, luftige Sommersachen einfach. Und das ist wirklich, wirklich mehr, es hat ein bisschen mehr was Gesellschaftliches, es ist mehr Social, mehr Party. Es ist nichts Verkopftes, nichts Ernstes, nichts, es ist laut. Die Ventilatoren machen einen irrsinnigen Wirbel, die Klimageräte klappern, schlechte Böden, also die Leute sind laut, die Getränke kriegt man, ein Gin Tonic im Halbliter-Gebinde, Fernet Cola im Halbliter-Gebinde,
Also es ist erdiger, als man gedacht hätte, wenn ich es richtig verstehe. Bitte? Es ist erdiger, als ihr gedacht hättet.
Finde ich schon, ja.
Ich finde also schon, ja. Schon, ja
so. Aber halt eine Wahnsinnsenergie halt. Also viele Leute, immer ganz egal welcher Tag, lang, das geht bis 6 Uhr morgens. Und sind so viele, dass man natürlich dieses Milonga-Hopping da die ganze Zeit machen kann. Also man ist von einer Milonga zur anderen irgendwie unterwegs. Und Es ist halt toll, weil es für uns halt als Europäer ja auch so, so billig irgendwie war. Und also die Milonga-Eintritte im Speziellen. Ja, und es ist wirklich, wirklich ein Social. Also es ist wirklich ein Treffen mit Freunden, die treffen sich untereinander.
Es ist auch bei uns ist es oft so, die Leute kommen, ich weiß nicht, die kommen um 9, bleiben bis 11 oder von 8, also so 2,5, 3 Stunden und haben den Anspruch, jede Tanda zu tanzen. Und das ist dort jetzt gar nicht so im Fokus. Die kommen hin, schauen, wer ist da, mit dem kann ich tanzen, mit dem plaudere ich, mit dem, dann tanze ich wieder eine Tanda. Also es ist nicht so, dass man jetzt so auf ich zahle jetzt meinen Eintritt und muss so viel wie möglich tanzen und dann gehe ich sofort nach Hause. Wenn ich alle durch habe, die mit mir tanzen, dann haue ich ab. Und das ist dort gefühlt, also wir haben das nicht so erlebt. Das ist eben viel mehr zusammensitzen, die essen, die trinken dort, da ist...
Und dann haben sogar in einer Ecke Schach gibt es
einen Verdauungstandard.
Ja, genau.
Verbrennen. Ja.
Aber
Schachspielen, sitzen in der Ecke
und Schachspielen. Ja, sie sitzen in Lavi Hutter und spielen Schach und die Workshops davor immer. Und ja, also das bringt halt auch die Leute zusammen, finde ich, weil man lernt die Leute dann schon im Workshop kennen und dann sind alle durstig und trinken was an der Bar. Also man steht dann halt schon in diesem Gewusel dann zusammen und da haben wir uns gedacht, okay, das ist halt auch toll, weil das schafft halt auch einen leichteren Einstieg, wenn man jetzt so mit Tango beginnt und keine Leute kennt und wie kann man da Fuß fassen in der Community. Und das ist oft über diese Workshops, denke ich. Und
was auch toll zu erleben ist, wir waren über Weihnachten und die ganzen Maestros kommen dann natürlich nach Hause und du triffst sie dort auf der Milonga. Wir kennen ja viele von den Workshops und von den Festivals hier, dass die total gut drauf sind dort. Ja. Also wenn du reinkommst und sie sehen dich und kennen dich von, vielleicht wenn du irgendwo in Poreč oder in Belgrad auf dem Festival bist, da ist ja eher immer so ein bisschen so... Da distanzieren sie sich ja ein bisschen und nicht so leicht in Kontakt zu treten. Sie
müssen noch ein bisschen absondern, abheben.
Ja, genau. Aber dort begrüßen sie dich, fallen dir um den Hals und freuen sich, dass du da bist. Und das
ja, das menschelt dort
das,
sehr.
Ja, das ist total alles nicht so...
Nicht so angestrengt,
genau. Ja. Aber es stimmt, man spürt, es ist ihre Kultur.
Ja, sie sind dann wieder in ihrem... Ja. In das ihrem Habitat, mit ihrer Kultur. Und
das ist vielleicht das, was es ausmacht. Man spürt, es ist so super authentisch.
Spürt man einfach,
Jetzt war das eure Mecca-Hutch quasi nach Buenos Aires.
Genau.
Ja, droht eine Wiederholung? Oder
auf jeden Fall. Kannten wir so von Erzählungen von anderen, dass man sagt, okay, wenn man einmal dort war, dann fahrt man wieder hin. Haben sie gesagt, naja, weiß ich nicht. Und ich habe es von mir auch jetzt nicht so erwartet, weil es ist schon ein bisschen aufwendig halt, man ist lang unterwegs und muss ich die Zeit halt da ein bisschen frei machen und so weiter. Aber ja, es ist wirklich tatsächlich so. Also es muss unbedingt eine Wiederholung geben.
Vielleicht ein paar Worte zum Schluss zur Stadt an sich, also ganz ohne Tango. Welchen Eindruck hat Buenos Aires auf euch gemacht? Das vergleichbar mit irgendetwas, das man in Europa... kennt oder spürt man doch irgendwie etwas anderes in der Atmosphäre?
Also es ist schon sehr europäisch.
Es wirkt schon sehr europäisch. Doch.
Stadt für Südamerika jetzt eigentlich. Also man hat dann auch ja dieses französische Viertel und dieses jüdische Viertel und das spanische Viertel. Und also das wirkt alles schon sehr europäisch. Sie ist eigentlich, ich finde sie gut übersichtlich angelegt, oder?
Also, ja, wir haben uns eigentlich sehr wohl gefühlt. Es ist eine tolle Stadt.
Keine Angst gehabt vor Kriminalität?
Weil zu wenig habe ich mir vorwerfen lassen müssen.
Also, dass sie in der Nacht vielleicht unterwegs sind. Also, wir sind da Gott sei Dank nicht leidtragend gewesen, aber in der Nacht wahrscheinlich sollte man da wirklich, wirklich alles mit dem Taxi fahren und wirklich nicht unterwegs sein. Was aber auch wieder so großartig ist in Buenos Aires, weil es fahren so viele Taxis und man streckt nur die Hand hoch und es bleiben sofort 5 Taxis stehen und es kostet wirklich nichts. Das heißt, man sollte wirklich bei der Milonga keinen Schritt von diesem von der Tür weggehen und gleich mit dem Taxi dann, selbst wenn man jetzt nur um die Ecke fährt quasi, weil das unterschätzt man oft, dass manchmal sind die Milongas halt in so Vierteln, die dann jetzt nicht ganz so sicher sind, manchmal passt das auch, aber ich meine, die Tango-Tänzer sind auch oft in so Rudeln unterwegs jetzt, also wir sind immer so zusammen, so mit dem Taxi dann irgendwo hingefahren, also das...
Ein gewisser Schutz dann.
Ja, ja. Genau, aber ja, da Taxi hat man dann schon ist, gehört, Taxi also schon man sicher. Sollte da... Also, Taxi ist ja, super, also das ist
Uber genial. Funktioniert auch, also ist alles super.
Ja, wenn man, oder sowas wenn man in der Art halt, also das ist ganz praktisch, weil man muss sich gar nicht um irgendwelche Verkehrsmittel oder öffentliche Verkehrsmittel oder so kümmern, das ist... Na, also war schon ein tolles Erlebnis und ja, müssen wir bald wieder machen. Ich glaube, dieses Jahr werden wir es nicht schaffen.
Es hat uns schon sehr inspiriert, auch für unsere Milonga und war genau. Schon, haben wir schon viel mitgebracht von dort, was uns...
Ja, wir wollten eben unsere Milonga halt wirklich auch zu einem Platz für, also als ja...
Den schlechten Boden haben wir schon.
Den schlechten Boden haben wir schon. Den
haben wir schon. Das sagen viele und das ist ein Kompliment für uns.
Der ist legendär, genau.
Der ist legendär, ja.
Also schon wissen, wo man keine Heroes macht.
Ja, genau. Ja, du musst, ja, genau.
Da geht man halt drüber.
Ja. Das ist schon mal argentinisch für uns.
Ja, ich sage auch mal, also immer öfter hören, es erinnert mich da bei euch so an Buenos Aires und das ist eigentlich ein schönes Kompliment.
Das ist das größte Kompliment, ja.
Dann bedanke ich mich vielmals auch für diesen handfesten Tipp zu Schluss jetzt, wenn man nach Buenos Aires fährt, wie man dort sich fortbewegt in der Stadt. Ja,
Taxi, guter
Tipp. Und dass man das sehr locker nehmen sollte auch dort, weil es so locker zu sein scheint. Herzlichen Dank und ich möchte euch alles Gute wünschen natürlich für die Zukunft, vor allem jetzt mal für das Festival und viel Energie und Kraft, das auch gut über die Bühne zu bringen.
Ja, danke. Vielen Dank.
Danke,
ja, danke für die Einladung.
Danke für die Einladung. Thank you.